Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Liebe Freunde von Schräg im Stall, heute haben wir eine kleine Innovation, denn wir sind heute tatsächlich zu dritt. Clemens ist noch bei uns. Clemens ist ein Klimaaktivist, er war früher bei Friday for Future, hat dann gesagt, das ist nichts mehr das Richtige für ihn, hat ein Buch geschrieben darüber, warum er bei Friday for Future weg ist. Fabian kennt ihr alle, er ist Klimaaktivist und unterstützt Friday for Future. Und ich bin so, also ich bin ja jemand, ich sagte mal in einem der Podcasts, sagte ich mal, und da warst du ganz erstaunt, Fabian, ich finde es ja gut, dass die Jugend wirklich wieder so eine Bewegung auf die Beine gekriegt hat.
Ja, so, ich war da also erstaunt. Ja, muss ich schon mal direkt. Ich war da erstaunt, weil ja auch anfangs, als wir uns kennengelernt haben, deine Einstellung zum, ich sag mal, auch allgemein so zu Klimaaktivismus schon ein wenig anders war. Also ich zum Beispiel mittlerweile erzählst du mir ganz oft ganz stolz, dass du irgendwas Vegetarisches oder Veganes gegessen hast. Aber ich hatte das Gefühl, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch noch ein bisschen drastischer auf der anderen Seite. Also du hast dich schon, finde ich, ganz gut da entwickelt.
Ja, man sieht, wenn man miteinander redet,
ja,
dann beginnen sich manchmal die Stereotypen ein Stückchen aufzulösen.
Und deswegen reden wir ja auch heute mit Clemens Traub. Du hast ihn ja gerade schon so gut vorgestellt. Ich habe mir extra das alles, ich stelle nämlich oft Gäste falsch vor. So ein Ding von mir. Nicht, weil ich mich nicht mit ihm beschäftige. Das ist gar nicht der Grund. Aber irgendwie packe ich dann doch so irgendwelche Berufsbezeichnungen rein, die gar nicht stimmen. Aber es stimmt ja, du bist Klimaaktivist. Du warst, das muss man wirklich sagen, du warst bei Fridays for Future. Du bist da rausgegangen und du hast ja in diesem Zuge auch ein Buch darüber geschrieben. Und also zu meiner Person, ich bin nicht offiziell bei Fridays for Future mit drin, aber ich gehe schon auf viele, viele Demos und unterstütze sie halt auch bis heute. Und deswegen würde mich auch jetzt schon mal so als Einstiegsfrage interessieren, warum, also was war denn so das grundlegende Problem, warum du bei Fridays for Future rausgegangen bist?
Also was mich wirklich sehr gestört hat, war, dass mir die Bewegung irgendwann zu ideologisch wurde. Und
ist ja auch das Thema von unserem Podcast.
Und ich hatte das Gefühl, auch dadurch, dass die Bewegung und ganz viele Aktivisten sehr ideologisch waren, haben sie auch sehr viele Feindbilder dann entwickelt. Also ob das die Person ist, die mit dem Diesel fährt, oder ob das die Person ist, die zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer tuckert, das waren richtige Feindbilder. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die Bewegung sich in so einem ultimativen Kampf gegen den Rest der Menschheit befindet. Und ich bin eher der Meinung, dass eine Klimabewegung versuchen sollte, wirklich alle Menschen mitzunehmen und auch versuchen sollte, mit allen Menschen zu sprechen und auch mit jedem Mensch das Gespräch zu suchen. Und diesen Eindruck hatte ich leider bei Fridays for Future nicht. Und das hat bei mir dann begonnen, dass ich der Bewegung dann immer kritischer gegenüberstand und auch mich immer mehr entfremdet habe.
Ja, nun hast du ja auch, also du hast ja ein Buch geschrieben. Ja. Ich denke mal, das hat mehr als eine Seite, wo du jetzt sagst, man muss mehr ins Gespräch kommen. Was war denn, hattest du irgendwelche Kernforderungen auch an Fridays for Future? Was, also wenn du, also ich sehe deinen Punkt, aber das ist ja kein, für mich ist kein direkter Grund, dass man aus der Bewegung austritt. Also ja, da hätte man doch reden können, da muss ja, ich habe das Gefühl, da ist mehr vorgefallen.
Ja, also ich komme selbst aus einem ganz kleinen Dorf in der Pfalz. Also es ist wirklich so ein ganz idyllisches Dorf, wie man es kennt aus Filmen. Wir haben gerade mal so 2000 Einwohner, zwei
Kirchtürme. Wollte gerade fragen, wie viel, okay. Ja. Okay.
Zwei Kirchtürme.
Ähnlich wie bei dir, gell, Fabian?
Ja, ich komme auch genau, wahrscheinlich aus dem gleichen Dorf. Nein, aber ich kenne es, ich fühle es, ja.
Genau, und wir haben auch einen Bäcker noch und das war's dann auch. Und ich habe einfach gemerkt, also ich lebe auch in Mainz, wo ich auf die Uni gehe, wo ich auch arbeite, dass die Begeisterung, die es in Mainz gab, in meiner Unistadt, die wurde bei mir zu Hause in meinem kleinen südpfälzischen Dorf 0,0 geteilt. Also das waren wie so zwei Welten, die miteinander gar nichts zu tun hatten. Und währenddessen meine ganzen Freunde in Mainz allergrößte Fridays for Future Supporter waren, habe ich gemerkt in meinem Bekanntenkreis bei mir in der Heimat, dass dort auf die Bewegung geschimpft wurde und dass sie als abgehoben und elitär empfunden wird. Und anfangs habe ich das dann auch so ein bisschen abgetan und dachte mir, ja, die Leute in meiner Heimat sind einfach zu uninformiert. Die müssen sich vielleicht etwas besser informieren. Und leider, was ich heute auch bereue, habe ich dann so ein bisschen auch gesagt, vielleicht ist das auch normal für die Provinz, das sind eben Provinzler. Aber immer mehr habe ich dann gemerkt, dass da wirklich was dran ist. Ich glaube, das große Problem bei Fridays for Future ist eben, dass in der Bewegung vor allem Leute sind, die sehr, sehr privilegiert sind, die selbst aus Großstädten kommen, die studieren oder gerade ihr Abitur machen. Und die haben keinen Blick dafür, zum Beispiel, dass Leute, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen können oder sollen, dass für die jetzt zum Beispiel die Rodung im tropischen Regenwald gerade nicht das wichtigste Thema darstellt. Und ich habe dann auch versucht zu kämpfen für eine sozialere, für eine inklusivere, für eine offenherzigere Bewegung, die sich noch breiter aufstellt, die noch mehr die Sorgen und Ängste ganz vieler Menschen akzeptiert. Und
wie hast du gekämpft?
Ich habe versucht, in meinem Bekanntenkreis, also vor Ort in Mainz, in Frankfurt, wo ich demonstrieren war, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten zu diskutieren, habe versucht, also meine Perspektive damit einzubringen. Aber ich habe gemerkt, dass ich da nur auf Granit gestoßen bin. Also, und dann habe ich Artikel in der Zeitung geschrieben und habe auf einmal gemerkt, huch, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, die das genauso sehen wie ich. Und kam bei mir auch der Gedanke, vielleicht könnte ja auch ein Buch entstehen und vielleicht könnte ich so noch viel, viel mehr Leute überzeugen davon, dass Fridays for Future noch viel sozialer werden muss.
Ja, unter diesem Ruf leidet ja Fridays for Future eigentlich, seit sie gegründet wurden, dass sie eben ziemlich elitär sind und dass sie gewisse Menschen ausschließen. Thomas, wie erlebst du das denn so als, ich sage jetzt mal, Außenstehender? Du warst ja nie bei Fridays for Future drin, aber so von deinem ganz äußerlichen Eindruck.
Naja, ich bin da ja, ich sag mal simpel, der Friedrich Engels, ein Bourgeois, hat mal den Karl Marx durchfinanziert, damit der im Grunde die marxistische Theorie schreiben konnte. Das waren im Grunde zwei Bildungsbürger, die für die sogenannte Arbeiterklasse was gemacht haben. So, also interessanterweise, jetzt, ich will das jetzt ideologisch gar nicht werten, das hat tatsächlich, irgendwann mal hat dieser Marxismus oder Sozialismus tatsächlich nicht unbeträchtliche Teile der Arbeiterschaft erreicht. Also mich stört es eigentlich nicht, dass ein Thema aus einer sozialen Schicht heraus entsteht, die bisschen einseitig ist, wenn sie es sozusagen dann schlussendlich schafft, sich diverser aufzustellen. Und ich meine, ich war ja selber in den 60er Jahren ein antiautoritärer Hund. Ich bin auf die Straße gegangen und das waren ja überwiegend eben Studenten und Schüler und es waren ja nicht Arbeiter und Lehrlinge, sondern das war im Grunde das Bildungsbürgertum. Und ich glaube, und da kommt eine Parallele her.
Ja.
Die damalige APO hat es nicht geschafft, aus dem Bildungsbürgertum tatsächlich in breitere Schichten der Gesellschaft zu kommen und ist daran eigentlich gescheitert. Deswegen glaube ich, Friday for Future, und da bin ich bei Clemens, wird nur erfolgreich sein, wenn diese Bewegung inklusiver werden wird.
Also eine Frage, die ich mir gerade stelle, die ich aber auch gerne an euch jetzt stellen würde, ist auch, wenn wir nochmal auf das allgemeine Thema Ideologien zurückkommen, haltet ihr es auch allgemein für sinnvoll, dass gerade junge Menschen werden ja oft von solchen ideologischen Bewegungen erstmalig in die Welt der Politik gezogen. Also viele der Fridays for Future AktivistInnen haben ja zuvor jetzt, also waren ja jetzt nicht irgendwie 10 Jahre irgendwie im Bundestag oder haben schon studiert, sondern sind ja oft SchülerInnen im Alter von 14, 15, 16 Jahren, die das erste Mal damit in Berührung kommen. Glaubt ihr, das ist ein Problem, dass man direkt auf so eine radikale, in Anführungszeichen radikale Art und Weise eingeschlossen wird, oder kommt man vielleicht so auch erst nur in die Politik rein? Vielleicht mal Clemens als Anfang.
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall.
Fabian.
Ja, ja. Nein, ich wollte von euch gerne mal das mal hören. Ja, Clemens?
Ja. Also ich sehe das auf jeden Fall als Problem. Natürlich, also weiß ich selbst, ich glaube, als ich mich das allererste Mal mit Klimaschutzthemen beschäftigt habe, war ich 13 oder 14 und war da noch sehr ideologisch, sehr radikal, wie wahrscheinlich die meisten sehr jungen Menschen, die sich so zum allerersten Mal mit Politik befassen. Und das ist ja auch was Tolles. Also so kann ja auch aus einem Menschen politisch interessierter Bürger dann auch vielleicht sich entwickeln. Aber ich finde, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man so diese Entwicklung durchlebt, dass man merkt, dass die Realität, dass die Lebenswirklichkeit häufig viel komplexer ist, dass sie vielschichtiger ist. Also ich zum Beispiel jetzt ein Thema, das ich bei mir zu Hause in meiner Heimat gemerkt habe. Also es geht ganz oft ja bei Klimaschutzthemen um das Frage der Mobilität, der Fortbewegung. Und ein Auto zum Beispiel, also ich selbst, du kennst das auch, du kommst ja auch aus dem Dorf, hast du gesagt.
Ja.
Da ist ein Auto, ist das Normalste der Welt. Also ohne ein Auto ist man absolut aufgeschmissen, weil man weiß ja, nicht, wie man einkaufen geht. Man
jeder Mensch nicht, im Dorf hat ein Auto eigentlich.
Ja, genau. Ja, genau. Und man braucht es ja auch. Und bei mir in Mainz ist es so, da ist ein Auto so ein richtiges, so ein Klimamonster. Also das ist so ein bisschen das Symbol für alles Bösen auf dieser Welt. Und wenn man natürlich in Mainz wohnt oder in München oder in Berlin, kann man natürlich in die nächstbeste U-Bahn springen und ist dann in 10 Minuten im anderen Stadtteil. Und ich finde, dass wenn man zu ideologisch ist, vergisst man oder blendet man aus, dass die Lebenswirklichkeit von ganz, ganz vielen Menschen eben anders ist. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und da muss die Bewegung auch absolut aufpassen.
Ja, Thomas, was ist deine Einschätzung?
Also ich meine, man kommt ja, wenn man sozusagen sich für das Klima, für das Thema Klimawandel engagiert, da kommen ja die Fragen, warum, warum, warum? Und dann kommt man und sagt, ja, das ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Dann kommt man auf das Thema, dass im Grunde die sozial Ärmsten am meisten von Klimawandel betroffen sind. Greift im Grunde das Thema der sozialen Armut auf. Also man beginnt plötzlich, und da kommt das Problem rein, man beginnt gegen das System zu kämpfen. Und das System ist natürlich für den Menschen im ländlichen Raum oder für den Menschen in einer mittelgroßen Stadt oder für den Menschen in der Fabrik was ganz anderes als für den intellektuellen Menschen, der im Grunde als Akademiker an der Hochschule oder als Schüler auf dem Gymnasium, es sind ja nicht die Berufsschüler, die mitdemonstrieren, wenn da im Grunde das Thema diskutiert wird. Und ich glaube, sobald man die Systemfrage stellt, kippt die Kiste. Und sie wird radikal. Und ich fand das jetzt ganz spannend, dass der Joschka Fischer, mit dem ich ja früher auf die Straßen gegangen bin, in einem Zeitartikel geschrieben hat, eine solche Radikalisierung einer Protestbewegung im Sinne, dass sie das System attackiert, führt zur Niederlage. Und also die Frage wäre eigentlich tatsächlich, kommt Friday for Future zu seinen Wurzeln zurück, zu ihren Wurzeln zurück?
Ja.
Und schafft es, das in einer Sprache zu machen und in einem Verständnis, dass es viel mehr Bevölkerungsschichten erreicht, als nur diese schmale, doch sehr privilegierte Schicht.
Ja, Wurzeln aber, ist...
Wie geht es denn dir, Fabian? Du bist ja sozusagen mittendrin, denn du hörst jetzt so elegant, hörst du uns beiden zu.
Bei dir
muss es doch brodeln innen drin.
Ich finde Ideologien oder auch eine Ideologie, jetzt wie die von Fridays for Future als Einstieg, um in die Politik zu gehen, grundsätzlich nicht falsch oder nicht schlimm, weil ich glaube, man muss Politik ist ja im Endeffekt auch wie eine Art Beruf. Am Ende. Und man muss ja auch für was brennen. Und wenn ich da gar keine, also ich glaube, durch so radikale Gedanken wird ja auch relativ schnell so ein Feuer in einem entfacht. Und also ich sehe es gar nicht so als problematisch an, gerade bei einer Klimabewegung. Natürlich hat man da etwas radikalere Forderungen und fällt eher, sag ich mal, in die Kategorie, das ist irgendwie eine absurde Ideologie, weil man ja auch wirklich was verändern will und muss. Also ich sehe das gar nicht als wirklich problematisch an, dass junge Menschen von Ideologien irgendwie beeindruckt werden und oder von Bewegungen wie Fridays for Future und darüber in die Politik gelangen. Wenn man darauf basiert, dann zum Beispiel jetzt Politikwissenschaften in dem Bereich was studiert, und sich nachher irgendwie total gut auch für den Planeten politisch engagiert. So, das ist doch also in meinen Augen nichts Schlimmes, wo ich aber jetzt.
Aber du möchtest ja andere gewinnen.
Wie bitte?
Du möchtest ja andere gewinnen. Du willst ja nicht nur deine eigene politische Karriere machen. Du willst ja eine breite Massenbewegung für Klimawandel.
Ja, aber das will ja im Endeffekt. Das
ist doch ein Problem.
Ja, aber im Endeffekt möchte das ja jeder, also gerade in einer Demokratie, wo man eine Mehrheit braucht, um etwas durchzusetzen, möchte man ja immer irgendwie eine große Mehrheit hinter sich stehen haben. Und wenn es nur darum geht, dass zum Beispiel ein neues Gesetz für XY irgendwie auf den Weg gebracht wird, also ich sehe diesen Grundgedanken auch von, man versucht viele Menschen zu erreichen, gar nicht. Also im Endeffekt, das versucht jeder, der einen Instagram-Account erstellt und da irgendwie erfolgreich werden will, auch. Und das versucht eine Bewegung ja, natürlich auch.
Das habe ich mit Interesse gesehen. Ich bringe mal dieses extreme Beispiel, dass Friday for Future zum Widerstand gegen die Räumung des queer-feministischen Hauses aufgerufen hat. Das seit vielen Jahren die ganzen Nachbarn terrorisiert und denen Parolen auf die Häuserwände schreibt und die Scheiben einschlägt. Das hat mich richtig befremdet.
Ja. Du, ich
kann
bin...
Kann ich dazu auch noch was sagen?
Ja, sonst mach du, ja.
Ja, genau, also das sehe ich genauso. Also ich fand auch vorhin sehr interessant, was Thomas gesagt hat, weil ich finde, das ist genau an dem Punkt, wenn sich diese Bewegung radikalisiert, dass sie gar nicht dabei merkt, dass diese Radikalisierung vielleicht nur Leute gut finden, denen es auch gut geht. Also die wirklich vielleicht die aus dem Bürgertum kommen, die vielleicht Intellektuelle aus den Großstädten. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, beim letzten großen internationalen Klimastreik, da wurde auf Twitter aufgerufen, dass dort vor Ort die Demonstrierenden das VW-Werk in Baunatal stilllegen sollen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was dort Leute denken, die bei VW arbeiten, die vielleicht am Band arbeiten, die Mechatroniker sind, die Elektroniker sind, was die für ein Bild von Fridays for Future haben. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die nicht denken werden, das sind meine Mitstreiter im Kampf gegen den Klimawandel, sondern sie werden ein absolutes Befremden haben, dass das Radikale sind, die vielleicht sogar eine Gefahr sind für meinen eigenen Arbeitsplatz, der ja vielleicht ohnehin schon durch Corona und durch die Krise in der Automobilindustrie in den nächsten Jahren wegrationalisieren werden kann. Und deswegen, glaube ich, würde es der Bewegung absolut gut tun, wenn da auch Leute wären, die selbst vielleicht von einem Dorf kommen, die selbst vielleicht aus einer Arbeiterfamilie kommen, die auch das Bewusstsein eben dafür haben, dass ganz, ganz viele Leute eben in ihrem Alltag ganz andere Probleme haben, dass sie mit einer Systemüberwindung oder mit einem radikalen Systemsturz überhaupt nichts anfangen können, sondern dass sie einfach nur wollen, dass sie die Sicherheit haben, dass sie wissen, wie sie am Ende des Monats vielleicht die Bildung ihrer Kinder finanzieren können. Und ich finde, das ist das Entscheidende.
Ja, du sprichst jetzt von einem radikalen Systemsturz. Gerade eben hat Thomas ja auch schon gesagt, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man die Systemfrage stellt. Du, Clemens, hast in deinem Buch geschrieben, dass auch also quasi ein Geburtenfehler von Fridays for Future sei, dass halt quasi diese Homogenität der Gründer und Mitglieder besteht. Also dass eben nur quasi Menschen aus eben den Familien, denen es gut geht, bei Fridays for Future sitzen. Im Endeffekt aber, wenn man das ja ändern möchte, also wenn man möchte, dass ja auch Menschen, wie du schon gesagt hast, vom Dorf, aus ländlichen Gebieten sich vielleicht auch mit diesen Themen eher oder aus ärmeren Familien beschäftigen, müsste man da nicht aber zwingend ein System ändern? Also du sagst jetzt gerade, nein, es braucht da quasi keinen Systemwandel, aber ist es denn überhaupt möglich, jemanden einzuschließen in eine Bewegung, der gar nicht die Kapazität hat, eigentlich darüber nachzudenken, weil er jeden Tag gucken muss, wie er über die Runden kommt oder ganz andere Probleme hat?
Ja, ich glaube eben, dass das ein großes Problem ist, dass wir nicht unser System überwinden müssen. Also für mich habe ich so das Gefühl, dass Fridays for Future sehr, sehr apokalyptisch ist und immer nur in den ganz großen Bildern des Weltuntergangs denkt. Und dann ist bei Ihnen vielleicht die logische Schlussfolgerung immer nur, wir können es nur schaffen mit einer Systemüberwindung. Aber ich glaube, Fridays for Future braucht diesen Impuls nachzudenken, wie wir klug die Wirtschaft fördern können, sodass wir am Ende des Tages vielleicht sogar ein Leuchtturm sein können in Green Economy, sodass vielleicht in Deutschland Klimatechnologien entwickelt werden können, die auf der ganzen Welt vielleicht wirklich Bestaunen hervorrufen. Und ich bin mir sicher, dass man Klimaschutz nochmal viel mehr als was kommunizieren muss, dass das Hoffnung gibt, dass Chancen schafft und dass am Ende des Tages auch Arbeitsplätze schaffen kann. Weil ich glaube, wenn man mit so einem klugen, pragmatischen Weg, also in dem sowohl Wirtschaft vereinbar ist mit Klimaschutz, glaube ich, kann man viel mehr Menschen begeistern und hinter der Klimabewegung versammeln, als wie wenn man permanent von der Systemüberwindung spricht oder permanent immer nur von der ganz, ganz großen Apokalypse spricht, die in den nächsten Jahren schon drohen wird.
Thomas, deine Einschätzung?
Ich bin jemand, der im Grunde sagt, wenn man nur aus der gemeinsamen Not oder aus dem gemeinsamen Feind heraus handelt, das wird häufig eine sehr pessimistische Bewegung. Wenn man aber sozusagen auch ein positives Narrativ hat, eine positive Erzählung, das gilt übrigens genauso für den Roboter. Wenn ich immer nur sage, der Roboter macht die Arbeitsplätze kaputt, dann wird man nicht darüber nachdenken, wie kann ich Forschung und Entwicklung gestalten, dass der Roboter ein Kollege ist. Sondern man wird im Grunde immer in diesen Dichotomien, in diesen Polaritäten denken. So, also ich bin eigentlich jemand, der sagt, es muss doch gelingen, den Planeten, die Menschen und die Wirtschaft zusammenzukriegen. Also das Wirtschaftliche, das Soziale und das Ökologische. Und wenn es da gelänge, eine positive Story zu machen, denn die ist ja nicht vom Tisch. Sie ist ja, wenn man heute schaut, wie allein in der Batterieentwicklung man heute schon sagt, wir brauchen bald keine Batterien mehr, die Lithium und Kobalt benötigen, wenn man weiß, dass die Laufzeit von Batterien in die Millionen Meilen gehen können, wenn man weiß, dass also Elektromobilität beispielsweise nicht mehr sozusagen umweltzerstörend ist. Also ich bin schon jemand, der eine ganz große Hoffnung hat, dass der Mensch immer wieder schöpferisch sich neu erfunden hat und auch die Welt neu erfunden hat. Und das würde ich mir bei Friday for Future würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass dann auch eine solche Bewegung viel mehr in die Breite der Bevölkerung reinkäme. Wenn ein Industriearbeiter nicht befürchten müsste, dass sein Werk besetzt wird und vielleicht sogar noch die Produktionsanlagen attackiert werden, die ja seine Arbeit sind. Sondern ja. Wenn es darum geht, wie kriegen wir so schnell wie möglich Wasserstoff, Biomasse, batteriegestützte Elektromobilität in solche Automobilwerke rein. Also da würde ich mich wirklich freuen. Und aber ich frage an dich, Clemens. Ist es eigentlich einfacher, bei Friday for Future mitzumachen oder ist es einfacher, auszutreten?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich dann wirklich versucht habe, auch für meine Thesen zu kämpfen, für meine Kritik zu kämpfen und versucht habe, genau den Gedanken, über den wir ja gerade sprechen, sodass man schafft, eine sozialere Bewegung auf die Beine zu stellen, eine pragmatischere Bewegung, die wirklich die ganze Mitte der Bevölkerung auch erreichen kann, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich da nur auf Granit stoße. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, wenn man da so ein bisschen quer im Stall steht, dort auch wirklich Gehör zu finden. Und ich glaube, dass es auch ein Symptom dafür ist, dass die Bewegung eben sehr ideologisch ist und dass man vielleicht dann mit Leuten, die kritische Meinung haben, die vielleicht nicht 100% dort geteilt werden, dass diese Leute dann vielleicht sogar als Feindbilder erklärt werden.
Hast du eigentlich quer im Stall jetzt gesagt wegen des Podcasts? Oder?
ich habe ganz spontan ein Wort überlegt und dachte mir dann, das wäre doch ein guter Move jetzt.
Ja, okay, ja, aber erzähl
das,
weiter.
Das ist ja ein Begriff, den man im Dorf kennt. Er steht quer im Stall oder schräg im Stall.
Ja, oder schräg im Stall,
aber, aber jetzt, Fabian, ich will das gar nicht bewerten. Wir haben ja Friday for Future angefragt, ob sie einen Vertreter schicken für unseren Podcast. Wenn du jetzt Clemens so reden hörst, ist das ein Irrer? Oder kann man mit dem debattieren?
Also grundlegend bin ich auch, also ich bin ja kein bekanntes, ich bin ja gar kein Mitglied bei Fridays for Future, auch kein bekanntes Gesicht. Deswegen würde ich mal behaupten, habe ich ja auch ein paar mehr Freiheiten, weil ich jetzt nicht an meine Bewegung, die ja nicht da ist, gerade im Hintergrund denken muss. Grundsätzlich rede ich ja auch mit allen Menschen. Also ich bin auch, sage ich ganz offen, jetzt nicht exakt deiner Meinung, Clemens. Also in vielen Punkten verstehe ich dich. Und sehe da auch deutliche Probleme. Ich meine, ich komme selbst vom Dorf, ich weiß, wie viele Menschen sich da für eine Klimabewegung interessieren, nämlich kaum jemand. Also ein paar von meinen Freunden vielleicht, die ja jetzt auch in dem Alter sind, die jetzt auch vielleicht anfangen zu studieren, da noch am ehesten, aber gerade bei dieser eingesessenen Dorfgemeinschaft, kommt natürlich der Fridays for Future nicht gut an. Ich halte dennoch die Bewegung für gut und ich sehe auch die Probleme. Ich meine, sie werden ja nicht nur von dir als elitäre, weiße Bewegung kritisiert. Ich meine, selbst andere Organisationen kritisieren teilweise Fridays for Future. Mhm. Und den Kritikpunkt sehe ich ganz, ganz deutlich. Ich glaube aber, für mich ist das kein Grund, aus so einer Bewegung auszutreten oder mich komplett dagegen zu stellen. Und ich bin immer noch fest von den Kernthemen, die Fridays for Future behandelt, überzeugt. Ich würde dich aber noch auch mal gerne fragen, wenn du jetzt als Aussteiger deine eigene Bewegung gründen würdest, auch mit dem Interesse halt zum Thema Klimawandel und was wir dagegen tun, wie würdest du das denn anders machen, dass die Bewegung in deinen Augen nachher geiler ist?
Ja, echt gute Frage. Also ich würde, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, wegkommen davon, was in meinen Augen typisch für Fridays for Future ist, nur dort unterwegs zu sein, wo man ohnehin schon Applaus vorgarantiert hat. Also das ist, ich erlebe das selbst, also Fridays for Future ist vor allem an den Universitäten unterwegs und vor allem an den Gymnasien. Also vor allem dort, wo man weiß, dass man absolut auf die Schulter geschlagen bekommt. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig wäre es wirklich, aus der eigenen Wohlfühlzone rauszukommen. Also aus der eigenen Komfortzone rauszukommen und vielleicht dorthin gehen, wo man auch mit vielleicht Gegenrede rechnen muss. Also ob das jetzt der Ausbildungsbetrieb ist oder ob das jetzt die Industriefabrik ist oder ob das jetzt vielleicht eine Realschule oder eine Hauptschule ist. Ich glaube, wenn man mit Menschen redet, die vielleicht eine andere Wahrnehmung haben für bestimmte Themen oder die vielleicht in ihrem Leben andere Prioritäten haben, denen es weniger gut geht, die Geringverdiener sind. Ich glaube, durch diese Vielfalt kann eine Klimabewegung auch absolut bereichert werden. Und ich habe bei Fridays for Future überhaupt nicht dieses Gefühl, dass sie versuchen wollen, noch vielfältiger zu sein und dass sie eben auch ihr Bewusstsein noch öffnen wollen für Leute, die Geringverdiener sind oder die vom Land kommen. Und dann würde ich vor allem auch versuchen, dass die Bewegung in ihren politischen Forderungen deutlich sozialer auftritt. Also, dass sie eine Politik macht, die nicht auf Kosten dann vielleicht sogar von Geringverdiener gehen würde oder die auf Kosten gehen würden von der Mittelschicht, die es vielleicht ohnehin schon schwer haben, vor allem jetzt natürlich gerade in der Corona-Krise. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich würde vor allem auch versuchen, Politik nicht vom Reißbrett auszumachen. Also ich habe das Gefühl, bei Fridays for Future geht es immer nur um das ganz, ganz Große. Es geht immer nur darum, um das 2-Grad-Ziel, das man umsetzen
aber
will.
Das ist ja auch ein großes Thema, um das mal eben einzuschieben.
Aber man will immer nur versuchen, vom Reißbrett dieses 2-Grad-Ziel radikal umgesetzt zu bekommen, mit vielleicht einer Systemüberwindung, mit wirtschaftlich intensivsten, radikalsten Maßnahmen. Aber ich glaube, dass diese Bewegung noch viel mehr aus der Kommune, also aus den Städten, aus den Dörfern her leben müsste. Also dass man versucht, Klimaschutz nicht vom Reißbrett auszugestalten, sondern dass man in den Stadtrat geht, dass man versucht, dort Mehrheiten zu bekommen, dass man versucht zu merken, wie wichtig auch Kompromisse in unserer Demokratie sind, wie wichtig es ist, dass man allen Menschen zuhört, bevor man eine Entscheidung trifft oder eine Forderung aufstellt. Dass es wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn man den Diesel abschaffen will, dass dann ganz, ganz viele Menschen aufgeschmissen werden. Und ich glaube eben, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen, die sich für das Klima engagieren, dass die auch ein ganz offenes Ohr für die Leute haben, die dann radikale Klimamaßnahmen auch treffen würde. Und das fehlt mir bei Fridays for Future absolut.
Ja, Thomas, ich habe dich schon so mit den Fingern zittern sehen.
Diese Empathie für Betroffene, die übrigens, und da bin ich jetzt mal, äh, die, die fällt ja nicht nur Friday for Future, die fällt auch manchmal meiner eigenen Partei. Dass man wirklich sagt, was löst das eigentlich bei den Menschen aus, die von den Maßnahmen betroffen sind. Ne? Natürlich kann man die Hilfspakete nach Corona, die sind, na, kann man sagen, die tun im Grunde die Marktwirtschaft aussetzen. Man kann aber auch sagen, sie helfen den Menschen ein paar Monate länger tatsächlich würdig zu leben. Wie auch immer. Also ich glaube, dass das Thema Empathie ein Schlüsselthema ist und dass das voraussetzt, dass ich da hingehe und die Menschen kenne, die auch Betroffene sind. Und wenn ich sozusagen, und da beißt sich ja dann die Katze in den Schwanz, wenn ich im Grunde eine Bewegung des Bildungsbürgertums bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich früh betroffen bin, ganz gering. Das heißt, ich mache im Grunde eine Bewegung gegen schnell betroffene andere. Und ich bin nicht betroffen. Ich habe zum Teil wirklich Familienhintergrund, Erbschaften, ein Häuschen, vielleicht einen Garten dran, wo ich mir sogar noch mein Obst züchten kann. Ich bin privilegiert, habe eine hohe Qualifikation, ich kann in England arbeiten, wie auch immer. Aber die Betroffenen meiner Politik, um die kümmere ich mich nicht. Und das, da finde ich, da muss sich Friday for Future in einer anderen Art und Weise aufstellen. Denn sonst wird aus einer Bewegung, die Wichtiges bisher geleistet hat, wirklich eine Bewegung, die scheitern wird. Und das, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich habe 70 Jahre auf dem Buckel, und kann aus meinem Schatzkästlein der Erfahrung berichten. Aber ich natürlich habe ich erlebt, in Veränderungsprozessen und Projekten, sei es in der politischen, sei es in der wirtschaftlichen Situation, wenn es nicht gelingt, aus einer Minderheitensituation zumindest in eine leichte Mehrheit zu kommen. Und das heißt, ich brauche die Fabrikarbeiter. Das heißt, ich brauche den Verwaltungsangestellten. Das heißt, ich brauche die Zahnarzthelferin. Wenn es mir nicht gelingt, eine Mehrheit für mein Thema zu gewinnen, dann kann ich ein Gesellschaftsmodell, einen Systemwechsel nur mit brutalen Methoden umsetzen. Davor habe ich übrigens Angst.
Ja, gut, Clemens, ja.
Ja, genau. Und genau das ist der Punkt, weil ich warne eben auch davor, durch die moralische Rigorosität, die Bewegung auch hat, dass sie damit die Gesellschaft auch noch weiter spalten kann. Also es ist ja leider ohnehin schon gerade so, dass es einen recht starken Riss in der Gesellschaft gibt, dass es viele Menschen gibt, die sehr große Vorurteile haben gegenüber den sogenannten Eliten. Und man hat ja auch leider in Frankreich sehen müssen. Man kann sagen, natürlich, Frankreich ist noch mal ein gespalteneres Land als Deutschland, wie radikale Klimamaßnahmen dann dazu geführt haben, dass Leute, die ohnehin das Gefühl haben, dass sie von der Politik nicht wahrgenommen werden, auf die Straße gegangen sind mit der Gelbwestenbewegung und wie sie dann dort auch radikal demonstriert haben. Und die Gefahr sehe ich eben, dass der Zorn, dass der Wut von Leuten, die das Gefühl haben, ohnehin nicht gehört zu werden, vielleicht sich dann noch viel mehr radikalisieren kann, wenn sie dann das Gefühl haben, da werden elitäre Klimamaßnahmen durchgepeitscht, die komplett gegen meine eigene Lebenswelt sind und die für mich persönlich eine riesige Herausforderung darstellen.
Clemens, ich muss dir jetzt auch noch eine etwas kritischere Frage stellen, oder ich möchte dir eine etwas kritischere Frage stellen. Im Endeffekt, du bist ja weiterhin Klimaaktivist. Heißt, im Endeffekt verfolgen wir beide ja die gleichen Ziele. Also wir haben vermutlich verschiedene Ansichten in vielen Bereichen, wie man diese Ziele jetzt auch richtig verfolgt. Aber das Hauptziel am Ende ist ja das eigentlich Gleiche. Glaubst du nicht, dass du auch mit einer Veröffentlichung zum Beispiel von deinem Buch so einer Klimabewegung eher im Weg stehst, um das jetzt mal böse auszudrücken?
Das glaube ich eigentlich gar nicht. Also ich habe sogar eher die Erfahrung gemacht, dass mir ganz viele Leute geschrieben haben, die selbst aus der Klimaschutzbewegung kommen, teilweise sogar Leute, die aus ganz am Anfang schon dabei waren in den 70er, 80er Jahren, in der damaligen Klimaschutzbewegung und die gemeint haben, dass das ein kluger Punkt ist, dass ein kluger Kritikpunkt ist, den ich da unterbringe und dass das wirklich der Geburtsfehler der Bewegung ist, dass sie zu elitär auftritt, dass sie zu wenig sozial ist und zu wenig offenherzig ist. Und deswegen glaube ich eher, dass ich mit meinem Buch vielleicht ganz viele Leute erreichen kann, denen Klimaschutz persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, aber die eben davon überzeugt sind, dass man schauen muss, wie man die gesamte Breite der Bevölkerung hinter sich versammeln kann, wie man eben inklusiv sein kann. Und ich erhoffe mir, dass vielleicht durch meine Kritik, durch meine Auftritte in der Öffentlichkeit auch viele Leute dann davon überzeugt sind, dass durch Fridays for Future ein Ruck gehen muss und dass man versuchen muss, sich neu aufzustellen. Und das erhoffe ich mir durch mein Buch. Und ich finde es auch großartig, eben dass durch das Buch, so habe ich den Eindruck, eben diese Frage, wie sozial muss Fridays for Future sein, dieser soziale Aspekt, dass der auch dann in der Diskussion nochmal vielleicht ganz neu gestellt wird. Mhm.
Ja, ich glaube, Thomas wollte noch was sagen.
Ja gut, ich meine, die Grenzlinie zwischen Netzbeschmutzer, Provokateur und kritischem Einschätzer und Ratgeber, diese Grenzen, die sind, ich weiß das aus eigenem Erleben, manchmal sehr schnell überlappen die sich. Und in einer Sekunde bist du ein Held und in der nächsten Sekunde stirbst du unter der Guillotine. Also das sind schwierige Debatten. Ich freue mich übrigens, und Clemens, dass du so unaggressiv über Friday for Future sprichst. Und eigentlich eher als jemand, der da ein Stück Rat gibt. Fabian, wie geht es dir bei dem Ganzen? Was würdest du für deine Diskussionen mitnehmen, wenn du mit Freundinnen und Freunden, die Friday for Future Mitglied sind, wenn du mit denen diskutierst? Ist bei dir da irgendwo, auch wo du sagst, da ist ein wahres Körnchen drin, bei dem, was Clemens sagt?
Ja, also es ist, ich hab ja schon vorhin gesagt, natürlich bei vielen Punkten, Clemens, stimme ich dir nicht zu und weiterhin bin ich von Fridays for Future sehr überzeugt. Allerdings habe ich auch schon, als die Bewegung in Deutschland groß wurde, damals angemerkt, dass es vielleicht gar nicht so blöd wäre, um es mal so salopp zu sagen, wenn man zum Beispiel mit auch Unternehmen schneller in Kontakt gerät. Weil früher, also das war ja, heute ist ja Fridays for Future auch schon ein bisschen offener geworden, aber früher hat man ja auch strikt logischerweise mit niemandem zusammengearbeitet, dass sich da nicht irgendein privates Interesse mit einschleicht, dass da nicht irgendwie ein Konzern nachher hintersteckt. Es hat sich aber glücklicherweise ja auch Entrepreneurs for Future gebildet, was ja mittlerweile auch schon ein ziemlich großes Netzwerk ist von eben Unternehmern und Unternehmerinnen, die ja auch sagen, hey, auch von der wirtschaftlichen Seite unterstützen wir euch komplett. Oder die Science for Future, sie haben sich ja ganz viele kleine Untergruppen gebildet. Und deswegen finde ich zumindest, sieht man schon einen deutlichen Trend, dass Fridays for Future eben offen ist, auch für die nicht klassischen Aktivistinnen eine Bühne zu bieten. Weil auch bei Entrepreneurs for Future, da stehen ja erstmal auch Menschen danach auf der Bühne, die vielleicht 10 Jahre in ihrem Leben totalen Scheiß gemacht haben, die 120 Mal im Jahr geflogen sind in Land, die jetzt aber ja auch sagen, hey, auch wir merken, es geht so nicht weiter, auch wir fahren alle mit der Bahn, auch wir sagen der Politik, man muss was ändern. Und ich glaube auch gerade bei der Frage, wenn es zum Beispiel auch um, es gibt ja nicht nur ein Problem, dass Unternehmen, die eingeschlossen werden, ist das geringste Problem, würde ich mal sagen, das Fridays for Future hat. Gerade wenn es zum Beispiel um die Hautfarbe geht, dass man sagt, man schaut sich so eine Demo an und man sieht nur Weiße, die da auf die Straße gehen. Wir haben da, ich mache ja auch ein Umweltformat bei den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben das auch schon ziemlich kritisch hinterleuchtet. Ich bin da auch da tatsächlich auf deiner Seite, Clemens. Ich habe aber auch da die Erfahrung gemacht, dass selbst Fridays for Future, also viele intern, damit ja auch unzufrieden sind. Und man ja jetzt auch gerade schon da dran ist, zu versuchen, zumindest auch dieses Bild einfach von dieser weißen privilegierten Masse endlich mal aufzubrechen. Was da aber genau unternommen wird, weiß ich auch nicht. Ich beobachte das alles nur von außen. Ich sehe das in anderen Bereichen. Inklusion bei Fridays for Future eigentlich recht gut funktioniert in den letzten Jahren, weshalb ich dir ja auch bei vielen Punkten nicht zustimme. Allerdings glaube ich,
aber Fabian,
dass der Punkt auch aktiver angegangen werden muss. Da stimme ich dir zu.
Lieber Fabian, Entrepreneure for Future und Scientists for Future sind wieder Akademikerinnen und Akademiker.
Ja, ich weiß, aber es gibt ja auch
so eine Logik immer mehr desgleichen. Ja. Und eigentlich nicht ausbrechen aus den eigenen Silos, sondern im Silo drin sein und immer mehr reinpressen.
Ja, aber es geht ja zum Beispiel auch, also weil du vorhin auch gesagt hast, die Kommunen und die kleinen Dörfer werden nicht erreicht. Also ich habe es auch schon mitbekommen, dass relativ kleine Dörfer auch mittlerweile protestieren. Es war natürlich nicht so einfach wie zum Beispiel in Berlin oder in Köln oder in München. Aber zum Beispiel gerade im nordischen Raum gibt es ja auch ziemlich, also das sind dann vielleicht jetzt nicht die 1000 Einwohner-Dörfer, aber wann ist da allgemein mal wirklich ein Protest, um das mal so salopp zu sagen? Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch Dörfer, Kommunen mittlerweile stärker einbezogen werden. Aber ich selbst kriege ja auch nicht mit. Ich bin in Köln und in Berlin. So.
Du nimmst also aus dem Gespräch, wenn ich das richtig nehme, eigentlich nichts mit, wo du
doch
sagst, damit willst du
doch
was verändern.
Doch, das will ich auch nochmal klarstellen. Also ich sehe ja viele, viele Punkte, aber ich sehe auch, dass bei Fridays for Future eben an einigen dieser Schrauben schon gedreht wird und ja. Das sagt Clemens aber ja auch, dass ja viele aus der Bewegung ihn ja auch verstehen. Also ich würde mal auch behaupten, nicht alle, auch jetzt gerade in dem Moment von Fridays for Future, die ja diesen Podcast hören, würden sagen, Clemens, keine Ahnung, ist ein Spinner, der ausgetreten ist. Dieses Grundproblem, das sehen ja viele. Ich glaube nur, dass man dafür nicht aus der Bewegung austreten müsste, um was zu ändern, sondern ich glaube, dass die Bewegung sich in den nächsten Jahren automatisch breiter aufstellen wird. Als aber auch Außenstehender. Ich bin ja auch, wie gesagt, kein aktives Mitglied.
Clemens, möchtest du noch mal einen Kommentar abgeben?
Ja, ich sehe das eben gerade nicht, dass die Bewegung sich sehr zum Positiven verändert hat.
Das muss man ja auch sagen.
Ich habe sehr stark den Eindruck eben, man weiß genau, wir leben gerade in einer Medienwelt und man bekommt viele Schlagzeilen, wenn man eben sehr radikal auftritt. Und es ist ja auch schwierig, wenn man versucht, sehr, sehr reflektiert an ein Thema dann ranzugehen, auch die Öffentlichkeit zu bekommen, die man dann vielleicht haben will oder die man braucht. Deswegen glaube ich, hat Fridays for Future auch immer irgendwie dieses Spannungsfeld. Man muss radikal sein, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber man darf nicht so radikal sein, dass man eben wieder ganz viele Leute aus der Mitte der Gesellschaft verprellt. Und was mir halt auch ganz, ganz wichtig ist, ich will nicht wahrgenommen werden, und in meiner Meinung bin ich das auch nicht, als dieser plumpe Greta Thunberg-Bäscher, sondern mir geht es eigentlich im Kern sogar um das Beste von Fridays for Future. Ich will, dass Fridays for Future eine Bewegung ist, die wirklich aus allen Schichten, vom Dorf und von der Stadt, von Leuten, denen es sehr gut geht, aber auch eben von Leuten, denen es weniger gut geht, als eine sehr gute Bewegung wahrgenommen wird, die wirklich große Veränderungen herbeiführen kann. Und
also, du bist dann, also auch offen für einen Wiedereintritt unter bestimmten Bedingungen.
Das genau, also wenn ich das Gefühl habe, dass Fridays for Future die soziale Bewegung ist, die inklusive Bewegung ist, die ich fordere, wenn es die Bewegung ist, die auch wirtschaftlich vernünftig denkt und nicht nur einen Systemsturz haben will, dann wäre ich der Erste, der mit meinem Pappschildchen auch wieder auf der Straße steht. Also das ist eigentlich mein Ziel und dafür kämpfe ich. Eigentlich ist mein Ziel und dafür kämpfe ich, dass ich eines Tages wieder auf der Straße stehen werde.
Ja, ich schaue gerade ein bisschen panisch auf die Uhr, weil wir sind eigentlich schon ein bisschen über der Zeit. Ich versuche mal.
Aber guter Schluss eigentlich.
Eigentlich wollte ich gerade sagen, ich würde auch, also eigentlich würde ich mir ja auch wünschen, dass wir beide zusammen irgendwann mit, sei es Fridays for Future oder einer anderen Bewegung, die sie vielleicht daraus gegründet hat, auf die Straße gehen können, weil ich sehe da absolut keinen Sinn drin, dass man sich gegenseitig irgendwie zerschießt bei einem Gedanken, den man ja auf allen Seiten vorantreiben möchte. Sehr spannende Meinung, aber auch mal von dir zu hören. Ich bin auch gespannt auf die Meinung von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie Sie. Also ich glaube, wir haben gar nicht so viele Zuhörerinnen von Fridays for Future, also auch eher Außenstehende, aber wie Sie die Bewegung einschätzen. Ich fand es mega spannend und wir freuen uns natürlich, muss ich ja auch wieder am Ende dieser Folge sagen, wie immer über eine sehr positive Bewertung. Wir wollen ja auch weiterhin wieder in den Podcast-Charts aufsteigen. Ich bedanke mich bei Clemens, dass du die Zeit gefunden hast und natürlich auch bei Thomas. Und wünsche allen jetzt noch, entweder, je nachdem, wann ihr es hört, einen schönen Start in die Woche, ein schönes Ende der Woche. Ciao.
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 Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.